Diese Hundestunde wird präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode Hundestunde -30% auf deinen GPS Tracker unter www.tractive.com. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstätt.
Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
Schönen guten Morgen, Marc.
Hast du da zufällig ein Studi-T-Shirt an?
Nein.
Ist das ein? Okay.
Das ist zufällig kein Studi-T-Shirt, aber es hat tatsächlich exakt die gleiche Farbe. Das hast du gut erkannt.
Deswegen dachte ich gerade, sehe ich doch mit meinen trüben Linsen, dass das die Farbe ist. Aber genau, die Ärmel passt nicht. Aber ich frage mal sicher, vielleicht gibt es ja eine neue Variante bei Hund und Herrn im Shop.
Ich habe ja, es gibt ja tatsächlich einen neuen Hoodie. Der liegt aber noch auf der Post, der ist irgendwo dort in den vielen Paketen untergegangen, während ich im Urlaub war. Aber das werde ich bald noch irgendwie ausgraben dort.
Ja, ich habe ja schon meine beiden Hoodies bekommen. Vielen Dank nochmal an Hund und Herr.
Ja.
Damit wir dann stylisch gerecht auf der Tour auftauchen können.
Auf jeden Fall.
Und nicht, dass es da zu Qualen kommt.
Oh, was für eine Überleitung.
Wow. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Ich bin der König der Überleitung, das wissen wir beide. Okay. Heute im Gegensatz zu sonst nicht viel Vorgeplänkel. Wir werden keine Punkte abarbeiten. Das werden wir nächstes Mal nachholen. Dafür wird das dann länger.
Da freuen sich alle Hörerinnen. Genau.
Richtig. Wir müssen heute direkt einsteigen.
Ja, wir haben einen großartigen Gast heute. Er ist Direktor des Instituts für Tierpathologie an der Freien Universität Berlin und als einziger Tiermediziner ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und sein erstes Sachbuch, das Kuscheltierdrama, erfreute sich trotz des relativ ernsten Themas großer Beliebtheit, aber auch in seinem neuen Buch Geschundene Gefährten beschreibt er sehr klar und ungeschönt, was am Ende so alles bei ihm auf dem Obduktionstisch landet. Er schreibt im Buch, die Lage ist so ernst, dass ich mich wegen unterlassener Hilfeleistung gegenüber unseren Schützlingen schuldig machen würde, wenn ich dieses Buch nicht schreiben würde. Und heute möchten wir ihm in dieser Hundestunde auch die Chance geben, darüber zu sprechen. Schönen guten Morgen, Professor Dr. Achim Gruber.
Hallo, guten Morgen, Frau Sporrer, morgen Eichstätt.
Guten Morgen. Also, Conny hat das Buch schon angekündigt. Ich habe das natürlich sofort erworben. Keine bezahlte Werbung. Habe ich selber gekauft und natürlich verschlungen in Vorbereitung. Und deswegen werden wir nachher auch darüber sprechen. Da sind so ein paar Sachen drin, da habe ich nämlich noch Fragen zu.
Auf jeden Fall. Herr Professor Dr. Gruber, ich muss kurz mal fragen, damit wir Sie so ein bisschen kennenlernen, haben Sie zurzeit eigene Hunde oder wie sind Sie auf den Hund gekommen?
Ja, also vorweg, hey, bitte lassen Sie mal den Professor weg und den Doktor gleich auch.
Gut.
Von mir aus Gruber und beim nächsten Mal können wir es auch gerne duzen.
Schauen wir mal, wie das Gespräch heute ausgeht.
Also, erst beim nächsten Mal, Conny. Noch heute noch nicht, beim nächsten Mal.
So machen wir das.
Okay. Das entscheidet er nämlich danach der Aufnahme.
Also, ja, ich habe immer Hunde gehabt. Ich kann mir ein Leben ohne Hunde gar nicht vorstellen. Ich bin mit Hunden groß geworden und wir haben natürlich auch jetzt einen Hund, einen Familienhund, der wunderbar aktiv ist. Das ist ein Mischling diesmal aus einem Kelpie, einem Wischler und einem Weimaraner. Wahnsinnig aktiver Hund, wahnsinnig intelligenter Hund. Der hat eine Menge Power, aber wir haben auch eine große Familie und einen großen Garten und viel Wald und das geht.
Okay.
Wie ist der Hund denn zu Ihnen gekommen?
Ja.
Also war das bewusste Wahl zu sagen, ich nehme diesen Mischling?
Ja, das war eine bewusste Wahl. Das ist aber aus einem Münsterland eine Zufallsproduktion gewesen und die Mischung hat uns gut gefallen. Und natürlich hat das meine Frau entschieden und nicht ich, dass wir diesen Hund nehmen. Vorher hat sie mich um Rat gefragt. Der ist also ein extrem intelligenter, ein gesunder Hund, ein sehr hübscher Hund, ist wunderbar für Outdoor-Aktivitäten gedacht, ist toll für Familie und er kennt die Namen aller Kinder auswendig. Also wir haben ja 6 Kinder bei uns zu Hause rumlaufen und wenn ich sage, such Linus oder such Leo oder such Luise, dann findet ihr die. Das ist wirklich klasse. Dann sucht er die im Haus, selbst wenn die sich verstecken. Also das ist ein wirklich sehr intelligenter Hund. Ich habe selten Hunde erlebt, ich glaube noch nie einen, der sowas konnte.
Sehr witzig.
Kann ich die auch finden?
Mich findet er auch. Ja, mich findet er auch.
Okay. Das ist natürlich schlecht, wenn man mal nicht gefunden werden will. Bei den Kindern finde ich es gut, bei einem eigenen ist er schlecht.
Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal fragen. Sie haben, beschreiben ja auch im Buch so sinngemäß, das greife ich jetzt schon mal vor, natürlich muss ein Mischling nicht prinzipiell gesünder sein, weil wenn man eben zwei kranke Mischlinge verpaart, dann ist das Ergebnis natürlich auch nicht gesünder.
Ja, genau.
Aber haben, also kennen Sie jetzt alle Elterntiere von Ihrem Hund und haben da nochmal genauere Untersuchungen angestellt? Oder ging es da jetzt eher darum zu sagen, okay, die Rassen, die da drin sind, sind relativ gesund? Oder wie war da die Überlegung?
Sie denken zu strategisch, Frau Sporrer.
Ja.
So strategisch haben wir da gar nicht überlegt. Also uns hat das Umfeld gepasst, der Mindset gepasst, der Leute gepasst. Die Elterntiere kennen wir nicht alle und die Großeltern. Wir wissen aber, dass die Rassen gut sind und dass die Rassen natürlich auch ihre Probleme haben. Zumindest zwei von den drei genannten Rassen. Mhm. Und jetzt komme ich auf das zurück, was Sie gesagt haben. Wir wissen heute genau, dass Mischlinge im Durchschnitt sehr viel gesünder sind als Rassehunde. Aber es gibt auch sehr gesunde Rassehunde und es gibt auch genetisch sehr belastete Mischlinge, genau wie Sie sagen, die abhängig sind von den genetischen Defekten, ja, Zuchtproblemen und so weiter der Elterntiere. Jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt. Die allergrößte Zahl der wirklich ernsthaften Erkrankungen, die auf einzelne Gendefekte zurückzuführen sind, entstehen ja bei Hunden nur dann, wenn quasi die Defekte von beiden Eltern kommen. Das heißt, wir nennen das reinerbliche Homozygot. Und das können Sie bei Mischlingen praktisch immer ausschließen. Sowas gibt es bei Mischlingen nicht, wenn Sie zwei Rassen nehmen, die einigermaßen voneinander entfernt sind. Und das ist eine der Gründe, dass also auch bei unserer strategischen Wahl praktisch ein Gentest vorher gar nicht nötig war, weil bei der strategischen Wahl der Elterntiere es vollständig auszuschließen ist, dass dort irgendwelche schlimmen monogenetischen Erbkrankheiten auftreten konnten.
Mhm. Das heißt, Sie haben im Nachhinein auch nicht, wie Sie im Buch beschreiben, Tests machen gemacht oder planen die jetzt auch nicht zu machen bei den Mischlingen, den Sie haben?
Nein, wir haben da ein bisschen was getestet. Der ist auch zufällig frei von allen, ja, Schmutzigkeiten. Man muss aber auch ein bisschen aufpassen. Es gibt eben nicht nur diese monogenetischen, also durch einzelne Gendefekte verursachten Erkrankungen, sondern wir haben ja auch viele komplexe Erkrankungen, wie zum Beispiel die Hüftprobleme, ja, die Hüftgelenksdysplasie, Arthrosen und so weiter. Und da bin ich natürlich völlig bei Ihnen. Wenn man zwei große Hunde mit Hüftgelenksdysplasie miteinander verpaart und davon Mischling erwartet, dass der gesünder ist, dann hat man da eine falsche Erwartung, ja. Also da kann auch kein gesunder Hund rauskommen. Und wenn Sie einen Mops und eine französische Bulldogge miteinander verpaaren, dann kann da auch kein Hund rauskommen, der atmen kann. Ja, und das sind keine monogenetischen Erkrankungen, keine auf einzelne Gendefekte zurückzuführenden Probleme. Das heißt, da muss man in verschiedene Richtungen denken. Sowohl die Einzelgen verursachten Erkrankungen, als auch eben diese komplexe Ursachen. Aber ich bin ja ein großer Freund von Gentests und systematischen Testungen vorher. Aber wenn man so ein paar strategische Überlegungen anstellt, wie ich sie gerade geschildert habe, dann muss man da auch gar nicht so viel Angst haben, dass man so viel Fehler macht.
Mhm. Aber das, also Sie haben das ja im Buch recht schön beschrieben, dass es quasi dann bei diesen mischerbigen Hunden eben immer eine Sicherungskopie gibt quasi. Also die Genvariante in einer Sicherungsform, dass das eben dann auch eben nicht definitiv dann so vorhanden ist. Das würde ja aber eigentlich ein bisschen für Hybridzuchten sprechen. Also die ganzen Golden Doodles und alle anderen Varianten dieser Welt, das wäre ja dann eigentlich gar nicht so schlecht.
Das ist prinzipiell richtig. Mhm. Diese Hybridzüchtungen oder Designer-Dogs oder Designer-Rassen, wie sie auch manchmal bezeichnet werden, folgen eigentlich einem prima Ansatz. Denn wir wissen heute, dass wenn man zwei möglichst getrennte Rassen miteinander vermischt. Und dann gibt es sogenannte Heterosis-Effekte oder Hybrideffekte, dass die nachfolgende Generation in der Regel sehr viel gesünder ist und langlebiger ist und eben genau diese Gruppe von genetischen Defekten, die ich vorhin erwähnte, sicher nicht aufweisen kann. Welche Beispiele habe ich da im Kopf? Zum Beispiel Glasknochenkrankheit beim Dackel. Wir wissen, dass Dackel, insbesondere rauher Dackel, recht stark belastet sind. Und diese Glasknochenkrankheit ist ganz furchtbar schlimm. Und die kann nur bei Dackeln auftreten, wenn von beiden Eltern diese Defekte reinkommen. Mhm. Das ist also eine Erkrankung, die durch einen Gendefekt entsteht. Und die kann nie im Leben auftreten, wenn Sie einen solchen Dackel mit einem anderen Hund züchten, in derer Rasse dieser Defekt nicht vorkommt. Oder Sie nehmen die tödliche Mops, Gehirnentzündung, wobei jeder zweite Mops trägt den Risikofaktor dafür. Und wenn Sie einen Mops mit irgendeiner anderen Hand züchten, dann ist praktisch zu 100% gesichert, dass in der nächsten Generation diese Erkrankung nicht auftreten kann. Und das ist dieser Heterosis-Effekt, der Vorteil des zweiten Sicherungskopie. Das heißt, wenn Sie mit einer anderen Rasse verpaaren, können diese Gruppe der Krankheiten, und wir kennen da fast 800 solche Erkrankungen bei Hunden mittlerweile, die können praktisch nicht auftreten. auftreten, weil die Chance, dass beide Chromosomen von diesem Defekt betroffen sind und damit der Ausfall entsteht und die Krankheit, die Chance ist gleich null, wenn sie zwei verschiedene Rassen miteinander verpaaren. Jetzt komme ich auf die Designer-Dogs zurück. Deswegen aufgrund dieses Heterosis-Effektes und aufgrund des großen Vorteils der zweiten Sicherungskopie der Chromosomen ist die Idee, zwei Rassen miteinander verpaaren, erstmal eine sehr gute Idee. Aber bei diesen Designer-Dogs, ja, muss ich auch beobachten, da gibt es auch den ein oder anderen Fehler, der quasi kopiert wird, wie bei den traditionellen Züchtungen der Standardrassen leider aktuell.
Mhm. Ist so ein Fehler, dass die dann quasi nicht mehr nur eine F1-Generation entsteht, also immer nur zum Beispiel Retriever und Pudel verpaart werden, sondern die jetzt mittlerweile auch untereinander?
Ja, ja. Genau, das ist eine der Probleme. Die werden nicht überall gemacht, aber ich sehe das manchmal, wenn bei diesen Designer-Dogs in der zweiten Generation dann der Wurf plötzlich wieder ganz bunt aussieht. Und das konnte uns damals schon der alte schlesische Abt Gregor Mendel mit seinen Erbsen konnte uns das lehren, dass nämlich in der ersten Generation, wenn man so zwei Mischlinge miteinander verpaart, dann sehen die alle ziemlich gleich aus. Ja? Das ist die Konformitätsregel, haben wir mal in der Biologie in der Schule gelernt. Und dann sagen die Leute, oh Mensch, so einen möchte ich auch, genau die Haare, genau die Farbe, genau die Locken und so weiter. Und wenn die dann miteinander Liebe machen, bestellt man schon gleich, bevor die geboren werden, Welpen aus dem nächsten Wurf. Und dann fallen die Leute aus allen Wolken, wenn nämlich der nächste Wurf ganz auseinander wächst. Das heißt, da ist dann ein Schwarzer dabei und ein Brauner und ein Kurzhaariger und ein Lockhaariger und so weiter. Und dann gibt es große Vorwürfe, weil die Leute glauben, ah, da war ein anderer Rüde drauf und solche Dinge alle. Ja, nein, das ist ganz normale Genetik. Und jetzt sind die Leute enttäuscht, weil in der F2-Generation, das heißt in der Enkelgeneration, plötzlich Hunde auftreten, die man gar nicht so wollte und die gar nicht mehr ihren Eltern entsprechen, obwohl das ganz normale, auch zu erwartende Genetik ist. Und dann neigen manche Leute dazu, den größten Fehler zu begehen. Die machen nämlich Inzucht und suchen sich aus der Enkelgeneration genau diejenigen raus, die sie gerne haben, ja, in Form von Farbe, Größe, Struktur der Haare, vielleicht auch Wesen und so weiter, und verpaaren die untereinander und dann nochmal und dann nochmal. Und dann haben wir das gleiche Inzuchtproblem, was wir ja bei vielen Standardrassen auch haben, mit den großen Risiken von Inzucht.
In dem Buch beschreiben Sie ja verschiedene Lösungsvorschläge, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen, aus dem Defektzuchten-Thema, was wir ja gerade haben. Und da hat Conny ja schon gesagt, diese Designer-Dogs wären ja vielleicht eine Möglichkeit. Und dann, und da wäre jetzt meine Frage, nämlich den Begriff Rasse neu zu definieren. Können Sie dazu noch mal genaueres sagen? Wenn jemand das Buch noch nicht gelesen hat, weil das ist für mich sehr spannend, nämlich das Thema.
Ja, also Sie haben da einen wunderbaren Punkt, also mitten auf die 12 getroffen. Wir müssen mal über das Thema Rasse reden, denn Rasse ist ja, wenn man so will, sehr menschengemacht und ist auch relativ neu. In der Natur gibt es gar keine Rasse und für uns ist Rasse eigentlich, naja, so ein Begriff wie bei Markenprodukten. Ja? Wenn Sie sich ein neues Mobiltelefon kaufen oder Schuhe oder ein Auto, dann reden wir über Marken und dann reden wir über Markenvariationen. Das heißt, wir haben verschiedene Preise und Farben und Größen und technische Features und sowas. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Menschen Rassen mit solchen Markenprodukten verwechseln. So, jetzt müssen wir endlich gucken. Rassen sind rein menschengemacht. Wir kennen den Begriff Rassen bei Hunden erst seit ganz wenigen 100 Jahren. Und vor wenigen 100 Jahren gab es überhaupt noch nicht diese große Vielzahl von Rassen. Ja, wir kennen heute alleine, ich glaube, 356 reinrassige Hunderassen und weit über 380 zusätzliche Designer-Dog-Rassen. Und da sind wir also auf einer Riesen- und das wächst ständig weiter. So, wie waren denn die Rassen früher? Naja, bis so im 15., 16. Jahrhundert, da kannte man den Begriff Rassen überhaupt nicht bei Hunden. Und dann dieser Rassebegriff kommt eigentlich aus der Menschenzucht, muss man mal sagen. Ja, also aus dem Adelsgeschlecht, wo man von menschlichen Rassen sprach. Und naja, 200 Jahre später hat man die Rassen dann in der Pferdezucht eingeführt. Und bei Hunden hat man zwar, sagen wir mal, bestimmte Arbeitslinien gehabt und bestimmte Berufe. Ja, Hunde hatten früher alle Berufe und mussten sich ihr Futter verdienen für bestimmte Jobs. Und dann hat man so in den letzten, naja, 200, 300 Jahren des letzten Jahrhunderts sogenannte Landrassen gezüchtet. Und dieses Landrassenprinzip, da müssen wir kurz drüber reden, denn diesen Begriff kennt heute kaum noch jemand. Das ist ein ganz tolles Vorbild für zukünftige Hundegesundheit und wie wir eigentlich Rassen neu denken müssen. Unter Landrassen verstehen wir eigentlich in einer bestimmten Region für bestimmte Aufgaben gehaltene Hunde, die also ja Jobs hatten. Ich sage mal ein Beispiel, zum Beispiel der Bernhardiner, der musste dann zum Beispiel lawinenverschüttete Menschen ausbuddeln oder Schlitten ziehen oder den Mönchen nachts die Betten wärmen und sonst was, will ich gar nicht wissen. Die hatten alle Jobs. Und diese Jobs, mussten dafür, oder für diese Jobs mussten diese Hunde gesund sein und mussten langlebig sein und durften auch mal, wenn da mal einer ausgestorben ist, weil er krank war, wurde er eben raus. Und wenn die mal einen Hund brauchten, dann haben die einfach vom Nachbar Sen oder Bauern einfach einen anderen Hund reingezogen. Das heißt, da wurde viel auch mal durcheinander gekreuzt mit Hunden, die mal vorbeikommen. Das ist übrigens sehr natürlich, das machen Wölfinnen auch. Ja? In Wolfsrudeln sind Wölfinnen dafür bekannt, dass wenn da mal ein Fremder vorbeikommt, dann gehen die mit ihm gerne mal ins Gebüsch. Mhm. Das machen Wölfinnen sehr, sehr gerne und das ist ganz natürlich und ganz gut, weil nämlich dadurch der Genpool aufgefrischt wird und diese isolierten genetischen Situationen, die wir durch Inzucht ja heute leider stark betrauern, dadurch genau nicht auftreten können. Also Landrasse heißt regional und aufgabenspezifische gezüchtete Hunde und die waren in aller Regel sehr gesund, langlebig, robust, ganz anders als die meisten heutigen Rassehunde. Und jetzt kam der größte Sündenfall, den wir den Hunden je angetan haben. Denn im Jahr 1873 haben wir das Prinzip der Reinrassigkeit erfunden. Das ist ziemlich genau 150 Jahre her. Länger gibt es Reinrassigkeit gar nicht. Und Reinrassigkeit ist ja definiert eigentlich durch Zuchtbücher, die dann irgendwann abgeschlossen wurden. Das heißt, in dieser Gruppe darf nur noch jemand quasi sich vermehren, der schon zum Club gehört. Und diese Zuchtbücher haben dazu geführt, dass bei ganz vielen Rassen die genetische Diversität immer weiter eingeschränkt wurde, insbesondere durch verschiedene Inzuchtpraktiken. Da kennen wir ganz verschiedene Sorten, so Popular Sire-Effekt und sowas. Das heißt, wir wissen, dass in den meisten Rassen seit Abschließen dieser Zuchtbücher, und bei manchen Rassen ist das 120 Jahre her, bei manchen anderen Rassen erst 20 oder 30 Jahre her, dass dadurch eine ganz geschlossene Population von Tieren entstand, also Gruppe von genetischen Diversitäten entstand, die mit der Zeit immer enger geworden ist und wo mit der Zeit immer neue Krankheiten dazugekommen sind. Denn die allermeisten Krankheiten, die wir heute bei Hunden als Erbkrankheiten kennen, sind ja rassespezifisch und sind entstanden nach Gründungen der Rasse. Das können wir heute alles sehr genau beurteilen, weil wir ja für relativ wenig Aufwand und in kurzer Zeit ein komplettes Erbgut eines Hundes heute sequenzieren können und in den Genen von Hunden genau ablesen können, was wir in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten dort alles durch diese falschen Zuchtpraktiken angerichtet haben. Also, Reinrassigkeit ist eine Reinerfindung des Menschen. Reinrassigkeit hat den meisten Hundenrassen überhaupt nicht gut getan durch Verarmung des Genpools, aber auch durch Zucht auf Extravaganzen, ist ein ganz anderes Thema. Und natürlich auch durch eine Ansammlung von genetischen Defekten, die innerhalb der einzelnen Rassen nach Abschluss dieser Zuchtbücher entstanden ist. Und das, was ich gerade beschrieben habe, würde bei Landrassen nie auftreten. Das heißt, genau diese Probleme, die wir in unserer heutigen Hunderassezucht sehen, sind in der Landrasse gar nicht zu erwarten, weil dort immer mal auch ein durchreisender Hund mit eingekreuzt wird. Das heißt, der Genpool wird ständig immer mal ein bisschen aufgefrischt, so wie wir das heute auch viele Rassen eigentlich wünschen würden, um sie wieder gesund zu kriegen, gerade den extrem gezüchteten.
Mhm. Ich würde da vielleicht gerne ganz kurz ausholen und unsere erste Begegnung kurz erzählen. Wir haben uns ja kennengelernt bei so einem Online-Experten-Talk der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und ich wurde da einfach angeschrieben und eingeladen und habe natürlich auch nachgefragt, wer da noch dabei sein wird. Und dann habe ich gehört, dass Sie dabei sind, eine andere Veterinärmedizinerin, eine Kollegin von Ihnen und eine Retromops-Züchterin. Und ich habe mir gedacht, ach, das wird eine lustige Runde. Habe mich eigentlich ganz entspannt zurückgelehnt und gedacht, okay, dann werde ich jetzt mal die Fachleute sprechen lassen, weil ich ja davon ausgehe, dass die der Dame sagen werden, dass das vielleicht auch nicht die allerbeste Idee ist. Und irgendwie habe ich dann so diesem Talk gelauscht und so nach 30 Minuten gedacht, das gibt's doch gar nicht, das muss doch jetzt mal jemand was sagen. Und habe dann selber ein bisschen emotional die Stimme ergriffen und habe einfach nur das eigentlich gesagt, was man sehen konnte. Nämlich die Dame war ja auch sehr, sehr nett und sympathisch, aber hat halt erzählt, also sie kreuzt Möpse mit Jack Russell Terriern und das ist so super, weil eben in dieser ersten Generation die Probleme total ausgemerzt sind. Und ich habe natürlich vorher auf die Homepage geguckt und einfach nur auf mich wirken lassen, was ich da sehe und habe eben Hunde gesehen, die natürlich auch noch viel zu enge Nasenschlitze haben, die eine übertriebene Faltenbildung haben und so weiter. Und das sind ja nur die Dinge, die ganz evident sind oder waren. Das heißt, da reden wir noch gar nicht, was quasi in den Genen alles noch vorhanden ist. Und und habe das so erklärt und kann mich dann erinnern, dass das quasi offizielle Gespräch dann beendet war und Sie dann gesagt haben, ich stimme Ihnen eigentlich zu, Sie möchten das quasi nur dieses Thema dieser neuen Mischlinge, wie man auch immer sie nennt, dieser Retrozüchtungsversuche, möchten das nicht so sehr verteufeln, weil es eben ein Schritt aus ihrer Sicht, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und ich gebe jetzt mal gleich meinen Senf dazu. Ich glaube, ich verstehe ihren Ansatz, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aber ich glaube, jede einzelne Sichtbarkeit eines solchen Hundes, also irgendeine auch Form der von mir aus gesünderen, angeblich gesünderen französischen Bulldogge, eines irgendwie Mischlingsmops und so weiter, führt einfach nur dazu, dass diese Tiere mehr Sichtbarkeit haben und dass es sie weitergeben wird, dass es weitere Beliebtheit geben wird und wir wieder dazu kommen, dass wir auch von den leider sehr kranken und normalen Modellen wieder viel haben werden.
Ja, ich stimme Ihnen da eigentlich in allen Punkten zu, Frau Sprocher. Das Thema ist eben recht komplex. Ich fange mal vorne an. Der Mops ist so extrem krank gezüchtet, dass es praktisch unmöglich ist, durch eine Kombination mit einer einzigen Rasse, und zwar auch nur eine sporadische, ja, nur alle paar Generationen mal eine andere Rasse einzukreuzen, zu hoffen, dass man dann einen gesunden Hund hat. Wir wissen, der Mops hat heute ja nicht nur seine Probleme mit der Nase und dem Röcheln und so weiter. Es gibt extrem viele andere Probleme, Augenentzündungen. Wir kennen die Refluxgastritis-Problematik, Rücken, Hüfte, Hautveränderungen, die tödliche Mops-Gehirnentzündungen und. Eine riesenlange Liste. Das heißt, ein so kaputt und krank gezüchteter Hund lässt sich natürlich nicht in wenigen Generationen, wenn man ein oder zweimal eine andere Hunderasse eingezüchtet hat, dort wieder gesund züchten. Wir wissen, dass die Natur im Regelfall mittelt. Das heißt, wenn ich einen Hund, ich mache jetzt mal ganz einfach, wenn ich Hund mit einer ganz kurzen Nase, mit einem Hund mit einer ordentlichen Nase miteinander verkreuze, sind in der nächsten Generation die Nasen ungefähr mittellang. Das gleiche gilt ungefähr auch für Nasenöffnungen und für viele andere Merkmale. Nicht alle, aber die meisten. So, und jetzt ist es quasi eine Frage der Wahrscheinlichkeit, wie viele Generationen ich andere Hunderassen einkreuzen muss, um diese Merkmale zu korrigieren und wieder gesund zu züchten. Und jetzt kommt echt die Gretchenfrage für die gesamte Hundezucht. Das heißt, wie viel Mops will ich denn erhalten? Denn die Gegner auch dieser Form sagen, ja, aber dann habe ich ja keinen Mops zu. Wenn ich dann deutschen Pinscher oder einen Jack Russell Terrier einzüchte, dann kriegt er ja langsam vielleicht sogar einen Jagdtrieb. Ja? Möpse sind deswegen beliebt, weil Möpse eigentlich keinen Jagdtrieb haben sollen. Aber natürlich geht es nicht nur um Äußerlichkeiten, sondern auch um Wesen und Verhalten. Das heißt, wir brechen hier eine Rassegrenze auf. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage, was ist eine Rasse und was wollen wir eigentlich von Rassen? Und wenn wir das Ganze konsequent sagen müssen, dann müssen wir die Rasse abschaffen. Punkt. Das heißt, wir können den Mops, so wie er ist, in seiner jetzigen Form als Mops sicher nicht mehr retten. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und wenn wir zu der Fraktion der Leute gehören, die sagen, wir schaffen die Rassen ab und müssen die komplett quasi einstampfen und alle kastrieren und alle aus der Zucht rausnehmen, dann wäre das eine konsequente Lösung, das Mopsleid abzuschaffen. Wenn wir konsequent die Krankheiten des Mopses bekämpfen wollen, dann müssen wir echt den Mops komplett abschaffen. Ich bin aber kein Freund davon, Rassen grundsätzlich abzuschaffen, sondern ich versuche, jeder Rasse und auch den Freunden der Rassen den Raum einzuräumen, dass sie selbst ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche an diese Rasse erhalten können. Aber dafür müssen wir eben gerade so extrem krank gezüchtete Möpse und leider auch viele andere, müssen wir ganz deutlich vermehrt mit anderen Hunderassen verpaaren, um dann wieder gesunde Anatomien und gesunde genetische Diversität reinzukriegen. Das heißt aber auch, dass wir uns von dem eigentlichen Bild des Mopses sehr weit entfernen müssen und auch deutlich weiter entfernen müssen als das, was wir bei den Retromopsen im Moment sehen. Also, ja, das ist ein gutes Experiment, das ist prinzipiell ein guter Ansatz, aber der Retromops ist auch noch lange nicht da, wo er eigentlich hin sollte. Und da bin ich ganz bei Ihnen, dass man auch äußerlich Dinge sieht, die noch nicht angekommen sind in dem Bild eines ordentlichen Hundes. Das heißt, da wird noch über viele Generationen und gerne auch über die Einkreuzungen anderer Hunderassen sowohl die lange Liste der Krankheiten, die man äußerlich sehen kann, bekämpft werden müssen, als auch die vielen noch stummen Gendefekte.
Also ich finde auch, beschreiben Sie das ja auch anhand des Lundehunds sehr beispielhaft, dass ja auch hier theoretisch diese Form des Hundes jetzt gar nicht mehr möglich ist, weil er auch eine Defektzucht ist und dort ja andere Rassen eingekreuzt werden, um eine Art Lundhund zu erhalten. Ja, das wäre dann so ähnlich, ne?
Das ist genau das Beispiel. Wir können über viele andere Hunderassen reden. Wir können über den Dobermann reden, der heute 58% aller Tiere statistisch gesehen eine tödlich verlaufende Herzerkrankung entwickelt. Wir können über die riesengroß gezüchteten Bernardiner sprechen. Die Leute lieben diese riesengroßen Bernardiner als Beschützer der Kinder, weil die Hunde Eindruck machen und so weiter. Aber wenn wir die einigermaßen gesund erhalten müssen, wollen, dann müssen wir die wieder sehr viel kleiner züchten. Und dann reden wir wieder über den Rassebegriff. Das heißt, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir reden mal über Zucht. Was ist denn Zucht? Hundezucht heißt, Hunde besser machen. Und Tierzucht hieß immer schon, Tiere besser machen durch menschliche Zuchtwahl. Das ist eigentlich das Wesen von Zucht. Und ich sehe mich, wenn ich heute mit traditionellen Züchtern spreche, sehe ich mich häufig konfrontiert mit einer Denkweise, die sagen, Zucht heißt, den Status quo so zu erhalten, wie er ist. Und die Rassestandards und alles, was man in den Rassebüchern findet, was über Jahrzehnte dort ja wirklich mystifiziert wird und verherrlicht wird, das alles so zu lassen, wie es ist. Und das ist genau das Gegenteil von Zucht. Denn Zucht heißt, Tiere besser machen durch menschlichen Eingriff. Und wir sind jetzt angekommen in einer Zeit, wo dieses Bessermachen gesünder machen heißt. Das heißt, wir müssen jetzt umdenken in der Zucht. Wir brauchen wirklich ein dringendes Umdenken, was Zucht eigentlich heißt. Zucht heißt, Tiere besser machen. Und heute heißt das verdammt nochmal, Tiere gesünder zu machen. Und dafür müssen wir diesen Rassebegriff aufweichen. Und wir müssen akzeptieren, dass viele Rassen zukünftig etwas anders aussehen müssen, damit sie wieder gesund werden können. Wenn wir dazu nicht bereit sind, müssen wir die Rassen abschaffen. Und dafür bin ich kein Freund von.
Und ich finde, ich meine, wir reden ja jetzt heute sehr viel über Gesundheit. Von unserer Seite ist ja das Thema Verhalten und Wesen eben auch ein ganz, ganz wichtiges. Ich finde halt auch so schwierig, es gibt so viele Rassen, die eben, wie Sie ja auch gesagt haben, einfach Jahrzehnte, von mir aus Jahrhunderte lang, totale Experten waren. Also es gibt einfach Menschen, die sich die dann ein kleiner Münsterländer wollen zum Beispiel, der ja heute einfach im Großen und Ganzen einfach überhaupt keine Funktion mehr hat für die Menschen. Das heißt, ich gehe einfach davon aus, dass so die Ambition der Menschen vorrangig optische Kriterien sind. Das heißt, da müssen wir ja auch irgendwie rankommen. Ich kann auch nachvollziehen, dass man sagt, vielleicht aus praktikablen Gründen, ich hätte gern einen mittelgroßen Hund. Ich meine, das ist ja auch der Gesundheit relativ zuträglich, wenn ich das richtig verstanden habe. Der soll vielleicht nicht zu groß sein. Manche möchten vielleicht einen echten Hund haben, der darf ein bisschen größer sein. Also man muss ja da schon so ein bisschen auch in die Richtung gehen, dass wir einen halbwegs einen Standard erreichen. Aber wenn ich sie richtig verstehe, muss man sagen, also wir brauchen Gesundheit an allererster Stelle, an zweiter Stelle aus unserer Sicht auch ein tolles Wesen, weil wir brauchen heutzutage eigentlich vor allen Dingen, also wenn wir jetzt vom Großteil der Gesellschaft sprechen, Familienhunde, so wenn auch wenn wir den Begriff nicht gerne mögen, gesellschaftstaugliche Hunde, die relativ entspannt sind, die nicht großartig skeptisch sind, die umweltsicher sind und so weiter. Und dann brauchen wir Hunde, die doch vielleicht auch ein paar optische Kriterien erfüllen. Ist das überhaupt machbar?
Ja, ist die eierlegende Wollmilchsau, ja, die wir da versuchen zu erreichen. Natürlich ist das prinzipiell machbar, erfordert aber viel Sachverstand bei den entsprechenden Kreuzungen. Und wir sehen genau, dass diese Summe von Wunscheigenschaften, die Sie gerade geschildert haben, ist so ein bisschen das Ideal. Aber wir sehen, das können wir eigentlich in vielen Hunderassen heute gar nicht erkennen, gar nicht wiedererkennen. Und da ist ganz viel Arbeit zu leisten. In dem, was Sie gerade gesagt haben, steckt ja ganz viel drin. Ursprünglich hatten Hunde Berufe. Und dann haben wir seit den letzten 150, 200 Jahren die allermeisten Hunderasse auf Äußerlichkeiten gezüchtet, weil sie hübsch waren oder besonders groß oder besonders klein und so weiter. Und das hat schon ein starkes Umdenken, insbesondere auch, weil wir die Gesundheit vernachlässigt haben, die Langlebigkeit vernachlässigt haben. Und da gibt es eine ganze Menge schöne Beispiele für. Und die uns heute vor Zentralherausforderungen stellen. Ein wunderbares Beispiel dafür ist die Dackelzucht. Der Dackel ist ja ursprünglich eigentlich als Baujagdhund gedacht worden, wo man sagte, der braucht unbedingt kurze, krumme Beine, damit er in den Fuchs- und Dachsbau kommt. Und heute werden aber, ich schätze mal, weitaus weniger als 1% aller Dackel tatsächlich für die Jagd benötigt. Und der Dackel ist heute ein ganz toller Familienhund geworden, ein Begleithund geworden. Tolles Wesen, langlebig, eigentlich robust. Wenn nicht ein, zwei oder drei wirklich schwere gesundheitliche Probleme wären und ganz voran natürlich der Rücken. Und jetzt kommen wir wieder zu so einer Gretchenfrage in der Dackelzucht. Die kurzen krummen Beine beim Dackel sind im Wesentlichen verantwortlich für sein außerordentlich hohes Risiko für schmerzhafte Bandscheibenvorfälle und Querschnittslähmungen. Und wir könnten das relativ leicht rauszüchten. Wir wissen heute, wir kennen den genetischen Schaden wunderbar auf Chromosom 12 und wir könnten heute problemlos Dackel komplett rückengesund züchten, wenn wir bereit sind, die Beine 2-3 Zentimeter länger zu züchten. Jetzt sagen mir die traditionellen Jagd-Dackel-Fans, das geht aber nicht, da passt ja nicht mehr in den Dackelbau. Und dann sage ich aber, 99% unserer Dackel gehen nicht mehr in den Bau. Und deswegen brauchen wir eigentlich Familie-Dackel und die dürfen ruhig 2-3 Zentimeter längere Beine haben. Denn als Begleithunde sind die dann immer noch wunderbar geeignet. Die erhalten ihr Wesen und alle anderen Eigenschaften können wir erhalten. Wir werden nur die Beine etwas länger züchten müssen. Und dafür ist der Dackel dann für immer rückengesund. Und da stoße ich auf massive Mauern bei den traditionellen Dackelfans. Die sagen, ja, dann ist es ja kein Dackel mehr. Und wie ist das mit den ganzen Baujagd und so weiter? Dann muss ich die mal schütteln und sage, hey, der allergrößte Teil aller Dackel in Deutschland geht nicht mehr in den Bau. Und es ist nicht zu vertreten, dass 99% unserer Dackel, die als Familie Dackel brauchen, die sonst wunderbare Hunde sind, dass die dieses enorme Rückenproblem haben, nur weil traditionelle Dackelfreunde meinen, der muss so extrem kurze Beine haben. Ja? Wenn die unbedingt ihren Dackel behalten wollen, dann sage ich, dann mach doch demnächst einen Baujagd-Dackel. Der wird weiterhin massive Rückenprobleme haben und schmerzhafte Bandscheibenvorfälle leiden und so weiter. Aber vielleicht 99% unserer Dackel, die Familiendackel wollen, die werden dann etwas längere Beine haben. Dann müssen wir eine neue Rasse gründen, dann heißt er eben Familiendackel. Der ist leicht größer und wird nie wieder Rückenprobleme haben. Das wäre doch ein Ausweg.
Mhm. Ja, in Deutschland war das jetzt in der Presse ein großer Aufschrei. Der Dackel soll ja verboten werden. Und dann kam da das ist ein Kulturgut. Das dürfte man ja gar nicht machen, sowas, so ein Eingriff, weil da in der Zucht, da müsste man das ja dann, was die sagen, verändert werden. Und jetzt haben sie auch gesagt, sicher genauso Zucht dient ja mal der Verbesserung, also der Steigerung von irgendetwas und nicht etwas kränker zu machen. Das hat sich verändert. Und vor 150 Jahren kann man jetzt sagen, ja gut, die Züchter damals, das Wissen war nicht vorhanden, die genetischen Möglichkeiten nicht. Aber mit dem Wissen von heute, was glauben Sie, warum Züchter trotzdem, also mit diesem Wissen, das weiter tun? Also zu sagen, eigentlich sind ja Rasseliebhaber. Also wenn jemand züchtet, dann gehe ich ja davon aus, der mag diese Hunderasse. Aber warum bewusst dann diese Defektzucht in Kauf genommen werden? Haben Sie eine Erklärung für sich?
Das müssten Sie die traditionellen Dackelfans fragen. Denn die Dackelwelt wird im Moment gespalten. Denn es gibt ja schon Dackelzüchter, die genau diesen neuen Weg gehen. Es gibt in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern sehr gesundheitsbewusste Initiativen von Dackelzüchtern, die genau das gerade produzieren. Die also Dackel heraussuchen, die mischerbig sind auf Chromosom 12 für diesen Rückendefekt und für die kurze Beine und die genau diese Hunde miteinander verpaaren, wodurch sie ganz kurz, also etwas längerbeinige Dackel kriegen, die aber ziemlich sicher lebenslang völlig rückengesund sind. Das heißt, da ist die Züchterwelt ja auch gespalten. Ich bin immer kein Freund davon, die Züchter alle quasi in einen Sack zu tun. Es gibt extrem diverse Züchterinnen und Züchtermentalitäten und da differenzieren wir ja zwischen den Traditionszüchtern und das sind die ich vorhin sagte, die sagten, naja, der Dackel ist der Dackel und der muss so bleiben, wie er ist, weil er Jahrzehnten so war und so haben wir ihn lieb. Aber das ist in meinen Augen nicht das richtige Verständnis von Tierzucht und schon gar nicht von Tierschutz und Tierliebe. Denn Tierzucht, ich sage es nochmal, heißt immer, dass wir Tiere besser machen. Und wir wissen heute aufgrund dieser genetischen Untersuchungen ganz leicht, wie wir den Dackel besser machen können und wie wir super rückengesunde Dackel züchten können. Und die müssen auch nicht mehr in den Dachsbau und den Fuchsbau gehen. Und da müssen wir einfach umdenken. Und ja, zum Glück gibt es da auch eine ganze Reihe von Züchtern, die schon umdenken. Und ich hoffe jetzt auch, dass die Käuferschaft und die Gesellschaft das auch mitbekommt und dass auch die Nachfrage für diese rückengesunden Dackel in Zukunft dann deutlich ansteigt. Und also von mir aus muss es nur noch gesunde Dackel geben. Und wenn die Baujagdleute glauben, sie brauchen wirklich noch den Dackel, der so extrem kurze Beine hat wie jetzt, dann müssen wir darüber reden, ob das ethisch zu rechtfertigen ist, dass wir den Hunderassen so ein starkes Gesundheitsproblem abverlangen dafür, dass wir eine Leistung bekommen in Form von Hunden, die jetzt ja so kurzbeinig sind, dass sie eben besser in Dachs- und Fuchsbau kriechen können, wo wir heute genau wissen, dass diese Arten der Jagd auch überwiegend obsolet sind und über Fuchsjagd redet man heute ganz, ganz anders als vor 30 oder 50 Jahren. Ja, Sie wissen vielleicht, ich bin selber Jäger seit 35 Jahren und auch die Jagd hat sich dramatisch geändert in ihrer Betrachtungsweise, wie wir zum Beispiel heute Füchse und Dachse bejagen, ob wir sie überhaupt noch bejagen sollten. Also es steckt wahnsinnig viel Anachronismus drin und wahnsinnig viel Traditionsdenken, was man wirklich mal aufräumen muss.
Das wollte ich auch gerade sagen, dass das Thema Baujagd ja auch unter den wenigen vernünftigen JägerInnen ja auch ein sehr umstrittenes Thema ist und das ja heutzutage auch ein bisschen anders gemacht wird. Aber ich habe jetzt, also eine Frage habe ich mir aufgeschrieben, die mich schon lange beschäftigt. Ich bin ja auch Schirmherrin eines Tierschutzvereins Und ich erlebe im Tierschutz ganz viele kurzbeinige Hunde. Und Sie haben es ja jetzt schon gesagt, diese Kurzbeinigkeit ist ja auch im Prinzip ein Gendefekt, der ja beim Dackel bewusst eingezüchtet ist. Ich glaube, wir reden von Chondrodysplasie. Bitte korrigieren Sie mich, wenn das nicht so ist. Ist es jetzt so, dass jeder kurzbeinige Hund, also wir sehen ja dann oft, ich sage jetzt mal überspitzt formuliert, so Schäferhunde mit sehr kurzen Beinen zum Beispiel, also einen echten Hund, der eben sehr kurze Beine hat. Ist es denn so, dass dann Hunde, die es im Tierschutz gibt, die so kurze Beine haben, dann auch diesen Gendefekt haben? Oder ist das einfach eine zufällig, einfach sind das zufällig kürzere Beine oder kann man das gar nicht so sagen?
Ja, hey, seit ein paar Jahren wissen wir genau, wie kurze Hunde bei Hunden funktionieren. Es gibt verschiedene genetische Ursachen für kurze Beine bei Hunden. Und da muss man ein bisschen genauer hingucken, denn es gibt kurzbeinige Hunde, die sind völlig rückengesund. Und es gibt kurzbeinige Hunde, die haben ein sehr hohes Risiko für schmerzhafte Bandscheibenvorfälle und Querschnittslähmungen. Und diese kurzen Beine werden bei Hunden in der Regel durch eine genetische Veränderung hervorgerufen. Die ist zweimal in der Natur quasi als Missbildung spontan aufgetreten, nämlich einmal auf Chromosom 18 und einmal auf Chromosom 13. Und unterschiedliche Hunderassen sind von diesen Varianten unterschiedlich betroffen. Wir wissen, dass diese genetische Veränderung auf Chromosom 18 kurze und krumme Beine macht, aber nie Rückenprobleme macht. Und wir kennen noch einige Rassen, die davon betroffen sind, wie zum Beispiel die Westies oder die Cairnterrier. Die haben recht kurze und krumme Beine, aber nie Rückenprobleme. Das wissen wir seit Jahrzehnten aus der Tiermedizin und heute können wir das aus der Genetik wunderbar erklären. Und andere Hunderassen, wie zum Beispiel die Frenchies, also französische Bulldoggen, und die Beagle, die haben einen sehr ähnlichen Gendefekt auf Chromosom 12. Und auf Chromosom 12, aufgrund des Kontextes, sagen wir, auf diesem Chromosom, neigen französische Bulldoggen und Beagle eben sehr viel mehr als andere Hunderassen zu diesen schmerzhaften Bandscheibenvorfallen und Querschnittslähmungen. Und jetzt gibt es drei Hunderassen, die in der Zucht vor ein paar hundert Jahren kombiniert wurden mit diesen beiden Defekten. Das heißt, man muss sich mal vorstellen, vor wenigen hundert Jahren haben Leute gesehen, aha, es gibt kurze, krumme Hunderassen und wenn wir die miteinander kreuzen, dann kriegen die noch kürzere Beine. Das heißt, man hat die Chromosom 18 defekten Hunde mit den Chromosom 12 defekten Hunden gekreuzt und hat drei Hunderassen erzeugt mittlerweile, die beide Defekte haben auf Chromosom 12 und Chromosom 18. Das ist der Dackel, das ist der Basset und das ist der Corgi. Und alle diese drei Hunderassen haben extrem kurze Beine und haben beide Defekte auf Chromosom 12 und Chromosom 18. Zum Glück gibt es aber bei diesen Hunden immer auch mischerbige Tiere, die also noch eine gesunde Rückenvariante auf Chromosom 12 haben. Das gilt für den französischen Bulldogge und für den Dackel. Das heißt, wir könnten durch geschickte Zucht problemlos diesen Chromosom 12-Defekt bei den französischen Bulldoggen und bei den Dackeln rauszüchten. Dadurch würden beide Rassen etwas längere Beine kriegen, vielleicht 2-3 cm, würden aber ihr Rückenproblem für immer loswerden. Und diese Varianten Chromosom 12 und Chromosom 18, die können wir heute testen mit dem Gentest. Das eine heißt Chondrodysplasie, das ist der 18er-Defekt, und das andere heißt Chondrodystrophie, CDDY, das ist der 12er-Defekt. Also was man sich merken muss, ist der böse Chromosom-12-Defekt, der wird mit CDDY abgekürzt, und den kann man bei den üblichen Unternehmen heute leicht genetisch testen lassen, jeden Hund, und feststellen, ob er reinerbig oder mischerbig ist. Und wenn er mischerbig ist, hat er großes Potenzial, in der Zucht eingesetzt werden zu können, um in der nächsten Generation völlig rückengesunde Dackel oder französische Bulldog zu produzieren. Also, unterm Strich, nicht alle kurze Beine machen krank. Man muss genauer hingucken. Wir wissen es heute aber aus der Genetik ganz genau, nicht nur, wie es entstanden ist, sondern auch, wie wir es wieder rauszüchten können mit den Rückenproblemen.
Was mich ja gerade so aufregt, Sie sprechen hier von 2-3 Zentimetern bei diesen besagten Rassen. Wenn die etwas größer wären, würden die schon weniger darunter leiden und diese Defekte wären weg. Dass Züchter sich weigern, wir sprechen von 2-3 Zentimeter, wir sprechen nicht von 10 Zentimeter, also komplett einen anderen Hund, weil ich glaube, dass Dackelmenschen, also wenn jetzt jemand einen Dackel, der 2-3 Zentimeter höher wäre, jemand möchte einen Dackel, wir würden einen Züchter finden, der 2-3 Zentimeter höhere Dackel züchtet und sagen, das sind Dackel. Ich glaube, die wenigsten Kunden würden dann sagen, nee, das ist aber kein Dackel, der ist ja zu hoch. Mhm. Ich weiß nicht.
Ja, also, das machen die Traditionalisten, ja.
Ja, ja, ich weiß ja. Und die schreiben auch in ihrem Buch, dass die Züchter, also das, was Conny auch sagt, mit dieser Retromops-Züchterin, das ist ein guter Weg. Es gibt welche und viele verlassen ja auch die großen Dachverbände, weil sie ja feststellen,
ja,
ganz mit genau. denen funktioniert das nicht, weil die ja Traditionalisten sind. Mhm. Und sie sprechen ja auch von diesem Pet-Turn, der stattfinden muss und der in einigen Bereichen schon stattgefunden hat. Also der Animal-Turn hat stattgefunden, das Thema Pelze. Also ich bin ja auch noch ein Kind, ich bin 75 geboren.
Ja.
da war das noch völlig normal, dass viele ja. mit Pelzen rumliefen und auf einmal genau waren die weg. Und auch heute ist das ja, aus dem Bild ist das verschwunden.
Ja, das ist genau der Pet-Turn oder dieser Turn, den wir eigentlich brauchen. Und ich komme nochmal zurück, Sie haben das anfangs gesagt, Mensch, wie viel Zentimeter länger ist denn der Dackel? Das kann ich Ihnen ziemlich genau sagen. Gucken Sie sich mal einen Westie an. Guck sich mal einen Kernterrier an. Das heißt, West Highland White Terrier und Kernterrier haben nämlich genau diesen Defekt auf dem Chromosom 18. Und Sie müssen sich also einen Dackel vorstellen, der so lange und so krumme Beine hat wie ein Westie oder ein Kernterrier. Ja, und dann müssen Sie mir sagen, nö, das sind viel zu lange oder das wollen Sie nicht. Da werden Sie keinen finden. Die Leute sagen, ja, warum denn nicht? Ja, das ist ein gesunder Dackel. Und wir können heute problemlos in der Zucht solche Dackel produzieren, die so lange und so krumme oder gerade Beine haben wie Westies und Kernterrier und trotzdem bleiben sie der Dackel. Die Dackelleute, ja, sind doch ein toller Charakter und ich liebe die Dackel sonst. Ich kann das verstehen, ich bin auch mit Dackeln groß geworden. Und es ist wirklich das Einzige, was wir ändern müssen bei den Dackeln, dass wir diesen Chromosom 12-Defekt rauszüchten und alle anderen Eigenschaften, das Wesen, seine Langlebigkeit und alles, was alle Dackelfreunde so lieben, können wir erhalten. Ja, deswegen gibt es keinen Grund, das nicht zu tun.
Aber ich bin überrascht, dass Sie das jetzt quasi auf dieses Chromosom schieben, weil die drei genannten Rassen, die Sie gesagt haben, die haben ja auch einen überproportional langen Rücken im Verhältnis zu der Beinlänge, ne? Also wäre es nicht auch einfach ein Weg, quasi nur noch Dackel zu verpaaren, die, oder einfach solche Hunde zu verpaaren, die einfach einen kürzeren Rücken haben? Weil damit müsste das doch auch gelöst sein.
Ja, Sie sprechen den Rücken an, der früher in den älteren Lehrbüchern, das ist altes Wissen, das ist mittlerweile überholt, dass der lange Rücken und die kurzen Beine quasi eine schlechte Statik verursachen und dadurch eben diese Rückenvorfallen und so weiter. Das ist heute weitgehend überholt, weil wir diesen Gendefekt wissen. Aber jetzt muss ich noch mal ein bisschen ausholen, jetzt wird es eine Genetik-Lehrstunde. Mhm. Wir gehen heute davon aus, dass auch solche monogenetischen Defekte, also Krankheiten, die durch eine einzelne Mutation entstanden sind, wie eben dieses Rückenleiden, dass die beeinflusst werden können durch andere genetische Faktoren. Wir nennen das Modulatorgene. Das heißt, die Ausprägung dieser Erkrankung modulieren, also beeinflussen. Wir kennen das bei praktisch allen monogenetischen, also durch Einzelgendefekte hervorgerufenen Erkrankungen. Und das kennen wir auch beim Dackel. Wir wissen ja zum Beispiel, dass jagdlich geführte Rauherdackel sehr viel weniger Rückenprobleme bekommen als Schaudackel mit kurzen oder langen Haaren. Also der langhaarige Schaudackel mit einem langen Rücken hat sehr viel mehr Rückenprobleme als ein jagdlich geführter, über viele Generationen auch für die Jagd spezifisch gezüchteter Rauherdackel. Das hat natürlich auch ein bisschen mit der Rückenlänge zu tun. Das heißt, die Rückenlänge scheint auch eine Rolle zu spielen, aber eben nicht die wesentliche Rolle. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel Bewegung, frühe Kastration, viele andere Eigenschaften, wo auch die Patientenbesitzer Einfluss nehmen können, durchaus das Risiko für Bandscheibenvorfall reduzieren kann. Und alle das sind modulierende Faktoren. Also diese Erkrankungen werden zwar durch einen einzelnen Gendefekt hervorgerufen, aber die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Erkrankung kann durch andere Faktoren etwas beeinflusst werden. Nicht sehr stark, aber etwas. Und das nennen wir eben diese modulierenden Faktoren. Und dazu zählt zum Beispiel auch die Rückenlänge, aber auch frühe Kastration, aber auch Sport, aber auch Vermeiden von Fettsucht und so weiter.
Ja, wir haben jetzt eben schon ein Thema angesprochen, das so für mich auch ein typisches Qualzuchtthema ist, das noch nicht so bekannt ist und über das nicht so oft gesprochen wird. Es gibt ja noch unzählige andere Themen. Ich finde ein bisschen schade, dass es einfach, wenn man über Qualzucht spricht, immer nur um kurze oder lange Nasen geht. Und es gibt einfach so viele andere Probleme, denen ich jetzt gerne in dieser Stunde ein bisschen Raum geben würde. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Bei Farben zum Beispiel. Farben ist so ein Thema, glaube ich, das total unterschätzt ist. Also wenn wir über Merle reden oder die diversen anderen Farbschläge, vielleicht wollen Sie dazu mal mit der Bitte um kurze Antwort, wie der Herr Lanz immer so schön sagt, vielleicht ein bisschen was dazu sagen.
Ja, Sie sprechen mir aus der Seele. Wenn man draußen Leute über einen Qualzucht anspricht, dann denken die immer nur über Möpse, aber wir haben so wahnsinnig viel mehr. Wir kennen eine ganze Reihe von Farben, die wirklich krank machen oder taub machen oder schlimmste Sinnesstörungen oder andere Hauterkrankungen hervorrufen. Das sind auch verschiedene Gruppen von krankmachenden Farben. Und vorweg muss ich auch sagen, alle diese Farben, über die wir jetzt reden, sind keine Farbvarianten, so wie schwarz oder braun, sondern die Farben, über die wir jetzt reden, sind tatsächlich Gendefekte, also Missbildungen. Das sind Veränderungen in äußeren Erscheinung, die darauf zurückgeführt werden, dass dort einmal ein Defekt aufgetreten ist, der schlimme Dinge bei dem Hund tut, die auf ersten Blick schön aussehen, weil er vielleicht heller sind oder gefleckt oder gescheckt oder sowas. Sieht schick aus oder hat vielleicht sogar blaue Augen. Tatsächlich ist es aber ein Gendefekt, der eine schwere Funktionsstörung im Körper verursacht hat und weswegen Taubheit entstehen kann oder Augenmissbildungen oder schwerste Entzündungen der Haut, Sonnenbrand, Hautkrebs und viele andere Probleme. Von welchen Hundeformen meine ich? Der Klassiker ist natürlich der cremefarbene Dobermann oder der weiße Dobermann, der vor wenigen Jahrzehnten aufgetreten ist und der deutlich vermehrte Hautkrebsraten und Sehstörungen kriegt aufgrund seiner weißen Farbe. Diese gleiche Missbildung gibt es übrigens auch beim Menschen. Ja. Wir sehen ganz oft, dass solche Veränderungen auch beim Menschen als spontane Missbildungen auftreten, die wir bei den Hunden nicht wollen. Wenn wir zum Beispiel über Hunde reden mit hohem Weißanteil am Kopf, dann sehen wir dadurch ganz viele Hunde, die taub sind, weil wir wissen, dass die Farbgebung am Kopf wichtig ist für den Hörsinn. Das sehen wir auch bei den Dalmatinern zum Beispiel. Wir wissen, dass also diese hellen Köpfe mit diesen getupften Ohren, die übrigens im Rassestandard vorgeschrieben sind, wesentlich zur Entstehung der Taubheit beiträgt. Und das kennen wir auch bei den Merlhunden. Ja, bei den Merlhunden wissen wir, dass das ein Gendefekt, das ist keine Farbvariante wie schwarz oder braun, sondern diese Merlhunde oder Tigerschecken, wie man sie gerne auch bezeichnet, sind entstanden durch einen Defekt in einem Gen, der was mit Farbgebung zu tun hat. Und wir wissen heute in der Merlzucht, in der Wissenschaft in den letzten Jahren sehr viel dazugekommen. Ja, vor 5-6 Jahren hat man gesagt, Merl oder nicht Merl. Wir können heute 7 verschiedene genetische Varianten von Merl, die unterschiedlichste Ausprägungen auf die Gesundheit haben, auch bei den Nachkommen. Und wir wissen auch heute, dass mischerbige Merlhunde, also die Heterozygoten, ja die Wunschformen eigentlich, dass auch die in manchen Varianten durch Taubheit gestraft sein können. Und den größten Fehler, den man machen kann, ist, dass man 2 Merlhunde miteinander verpaart, weil in der nächsten Generation dann schwerste Missbildungen der Augen auftreten können, Kurzlebigkeit, ja, Stupidität, komplette Taubheit und so weiter. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele von Farbvarianten, die äußerlich erstmal hübsch aussehen, aber die tatsächlich auf Gendefekte zurückzuführen sind, wo im Körper wirklich was kaputt gegangen ist, eine wichtige Funktion kaputt gegangen ist und die eben nicht nur dazu führt, dass diese Hunde hübsch aussehen, vielleicht weiß oder gescheckt oder blaue Augen haben, sondern dass dadurch auch wirklich wichtige Dinge kaputt gegangen sind, so wie der Gehörsinn oder der Infektionsschutz von der Haut oder Schutz vor Krebs oder sowas. Das ist alles ein Schaden, der als Nebenwirkung der Zucht auf diese ja vermeintlich hübschen Äußerlichkeiten entstanden ist. Mhm.
Das Gleiche betrifft ja auch den jetzt der aufgetauchte silberne Labrador, wo wir alle wissen, der kann nicht so entstanden sein, indem man schwarz und schwarz verpaart oder wie auch immer. Was Sie ja sagen, das ist keine neue Farbe, sondern es ist ja, basiert ja auch auf einen Defekt, diese Farbe, die da entsteht und mit allen Nachteilen.
Ganz genau. Das ist ein Defekt im Dilut-Gen. Darauf kann man heute testen. Es gibt sehr viele Rassen, in die dieses Dilut-Gen eingezüchtet wurde. Und die bezeichnet man dann als Silver oder Charcoal oder Blue oder sowas. Das sind aber tatsächlich auch Gendefekte, die auf ersten Blick hübsch aussehen, die aber beim erheblichen Teil dieser Hunde dann zu lebenslangem Haarausfall führen können, mit lästigen Entzündungen und vielen anderen Gesundheitsproblemen. Und es gibt nur ganz wenige Rassen. Jetzt müssen wir wieder über diese Modulatoren reden, über die wir gerade gesprochen haben. Das ist super interessant. Es gibt nur ganz wenige Rassen, die diesen Dilut-Faktor eingezüchtet haben, die dadurch nicht krank werden. Das ist zum Beispiel der Weimaraner und der slowakische Raubart. Die sind Dilut, aber die kriegen nie diese Farbverdünnungshaarausfall oder CDA, wie wir das in der Fachwelt nennen, von der eben die allermeisten anderen Rassen, die wir besprochen haben, dann betroffen sind.
Es gibt da noch so viele andere Beispiele. Also wenn ich jetzt auch nur dran denke, Thema Augäpfel, das ist vielleicht auch noch was, wo Sie kurz was dazu sagen können. Dieses beliebte, von Konrad Lorenz geprägte, der Begriff des Kindchenschemas, ist ja das, was eben bei den Gesellschaftshunden eben oftmals eben sehr wünscht wird. Also das heißt, dass die Nase zurückgezüchtet wird, dass der Kopf immer runder wird. Das heißt, der Augapfel beziehungsweise die Augenhöhle wird kleiner. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen und was da im schlimmsten Fall auch damit passieren kann.
Ja, Sie haben es ja fast alles schon erwähnt. Mhm. Also Konrad Lorenz hat uns damals das Kindchenschema erklärt. Das heißt, solche Hunde, die einen runden oder babyhaften Kopf angezüchtet haben, erlauben es uns, mit ihnen sehr viel leichter eine Bindung einzugehen. Wir sind dann Kindersatz, Sozialpartnersatz oder man findet sie schrullig oder Charakterköpfe oder alles, was da mit verbunden wird. Und es gibt auch heute sehr schöne psychosoziale Studien, die das alles erklären können, weil solche Hunde zum Beispiel im Belohnungszentrum oder im Pflegezentrum im Kopf bei manchen Menschen quasi wirken wie Rauschgift. Das heißt, wenn man sowas sieht, dann muss man sagen, Mensch, den muss ich pflegen, den muss ich haben, da muss ich mich drum kümmern. Ja, also der Pflegetrieb des Menschen wird von solchen Hunden ganz effektiv angesprochen. Und das kann man dadurch erreichen, dass diese Köpfe eben ja fast kugelrund gezüchtet wurden, ähnlich wie menschliche Babyköpfe. Und dazu gehört eben auch, dass die Augen nicht mehr richtig in ihre Augenhöhle eingebettet sind, so wie Sie das beschrieben haben. Und leider führt das dazu, dass Augen entweder ganz leicht ausfallen. Ja, wir kennen zum Beispiel Situationen, wo ein Mops vom Sofa gesprungen ist und dem deswegen die Augen ausgefallen sind. Oder wir kennen Situationen in der Tierarztpraxis, wenn die Helferin den Hund im Nacken hält und die Haut ein bisschen anspannt, dass dann die Augen rausgefallen sind. Das kann passieren. Und wenn so Augen einmal rausgefallen sind, bei solchen Möpsen oder französischen Bulldoggen, typische Rassen, die davon sehr stark betroffen sind, dann kann man die nicht mehr retten. Dann werden die in der Regel amputiert und dann wird die Augenhöhle zugenäht. Und es gibt sogar, ich sehe solche Hunde ab und zu mal hier in Berlin beim Spazierengehen, es gibt auch Hunde, die verlieren dann beide Augen deswegen und die werden dann in aller Regel eingeschläfert, weil das mit einem Hundeleben nach Meinung mancher nicht mehr vereinbar ist. Darüber hinaus sehen wir auch eine riesengroße Zahl von Augenentzündungen, die dadurch entstehen, dass diese Augen ja richtig hervorgetreten sind und wenn die dann mal durch ein Gebüsch laufen, wo jeder andere Hund die Augen geschützt hat durch seine Augenhöhle, dass dann sehr schnell Augenverletzungen entstehen. Es kommt sogar so weit, dass diese Nasenfalten, die bei diesen Hunden auftreten, die haben auch häufig so eine ganz starke Falte auf der Nase und von den Rassefans wird dann behauptet, ja, die ist angezüchtet worden, damit die bei den Bullenkämpfen früher irgendwie besser Schutz machen oder die haben irgendwelche komischen, abstrusen Begründungen. Und wenn dann Leute mit diesen Nasenfalten zum Tierarzt gehen, ich kenne solche Fälle, und dann die Augen extrem entzündet sind und die Tierarzt sagt den Leuten dann, ja, die Augen sind entzündet, weil die Hautfalte auf der Nase ständig auf den Augen reibt. Wir müssen diese Hautfalte resezieren, damit die Augen wieder gesund werden. Da sind die Leute aber gegen. Die sagen, nein, die Hautfalte bleibt dran, weil die Rasse typisch normal ist und deswegen sieht er so niedlich aus. Und geben Sie mir einfach nur eine Salbe, damit ich die Augenentzündung bekämpfen kann. Ja. Wo ich also, da möchte man weglaufen, wie wenig Verständnis Leute von Hundegesundheit und solchen Zusammenhängen haben.
Aber das ist spannend. Ich hatte letztens einen Vortrag und dann kam da auch Thema Auswahl des Hundes und Rasse. Und dann frage ich mal so durch, hat jemand einen reinrassigen Hund und dann welchen Hund? Und das, was Sie gerade sagen, ja, ursprünglich für den Bullen, für den Einsatz bei Bullen war diese Falte wichtig. Stellte sich auch da heraus, dass 99,999% der Menschen, die reinrassige Hunde hatten, diese Hunde aber gar nicht mehr brauchen für das, wozu sie ursprünglich gezüchtet werden. Darunter war ja auch eine Ausreißer hatten wir, eine Dackelbesitzerin, die aber auch Jägerin ist. Das war die einzige, und dieses Argument zu sagen, ja, aber damals war dieses äußere Merkmal wichtig für diesen Einsatz, wobei auch hier fraglich ist, ob das wirklich so ist, also ob Hunde damals mit so einer Nasenfalte überhaupt existieren und effektiver waren oder eben aufgrund der körperlichen Einschränkung nachher nicht ausselektiert wurden von denen, die benutzt haben. Das ist ja genau so ein zentrales Ding, dieses, was Sie auch in Ihrem Buch schreiben, mit diesem, wir müssen Rassen neu denken, brauchen wir so viele Rassen überhaupt noch? Und zu spezialisierte, weil wir sie ja genau gar nicht mehr so einsetzen. Das hat Conny auch gesagt, eigentlich brauchen wir den Gesellschaftshund nur noch. Also die paar Menschen, die noch Hunde einsetzen, das ist ja sehr überschaubar.
Ich habe zwei Fragen zu dem Thema noch, die mir unbedingt auf der Seele brennen. Ich weiß aber nicht, ob Sie sie mir beantworten können. Was ist das für eine Kuriosität der Natur, zu sagen, okay, wir haben jetzt verstanden, die Knochen sollen nicht weiter wachsen. Die weiche Haut und Schleimhaut, aber sehr wohl. Also wir hätten ja diese ganzen Probleme nicht, wenn quasi irgendwie genetisch hinterlegt wäre, okay, dann halt auch weniger Haut, wenn weniger Schädelknochen da, dann weniger Haut, dann weniger Nasenschleimhaut, weil sonst würde ja auch irgendwie mehr Luft durchgelangen, von mir aus kleinere Augäpfel, weil dann kullern die nicht raus und so weiter. Warum ist das so?
Sie haben ein ganz wichtiges Wort erwähnt, und zwar das Wort Natur. Und das, worüber wir da reden, sind Entgleisungen der Natur im Sinne von genetischen Defekten. Das ist nicht von der Natur gewünscht. Wenn wir über Natur reden, müssen wir akzeptieren, dass solche Varianten in der Natur sofort aussortiert werden würden. Ich muss noch ein bisschen ausholen. Also das, was wir da haben, was Sie gerade beschrieben haben, wäre die perfekte Natur. Aber die Natur ist nicht perfekt. Die Natur spielt mit ihren Genen, mit ihren Möglichkeiten, um zum Beispiel Anpassung zu ermöglichen, falls sich mal die Umwelt ändert oder sowas. Ja? Dazu muss ich ein bisschen ausholen.
Wir wissen heute, dass bei allen Säugetieren in jeder Generation ungefähr ein oder zwei neue funktionell oder strukturell relevante Gendefekte auftreten. Auch Sie, Frau Sporrer, haben einen genetischen Defekt, den Ihre Eltern nicht hatten. Der ist neu dazugekommen und der macht Sie anders. Der macht Sie anders in Bezug auf Ihr Aussehen oder Ihre Funktion oder Ihre Empfindlichkeit für Fußpilz oder für Sonnenbrand oder für Allergien oder irgendwas. Das heißt, die Natur spielt mit ihren Möglichkeiten und wir wissen heute, dass ungefähr mit jeder Generation, in jedem neuen Individuum ein solcher Defekt auftritt. Und viele von den Defekten sind nicht gut. Das sind, wenn man so will, der Versuch der Natur, es ist kein bewusster Versuch, das ist zu teleologisch, würde man sagen. Das heißt, die Natur sagt einfach, wir mischen mal ein bisschen und alles, was nicht funktioniert, fliegt raus. Und beim Mischen kann aber auch mal was passieren, was besser ist als die vergangene Generation und sich besser anpassen kann an die Natur. Das ist der Motor der Evolution. Deswegen können sich überhaupt Rassen oder Tierarten verändern oder Menschen verändern über viele Generationen und anpassen an veränderte Umweltbedingungen. Die Natur würfelt mit ihren Genen von Generation zu Generation. Und das tut sie zufällig. Und dieses zufällige Würfeln führt dazu, dass in der Mehrzahl der Fälle Defekte auftreten, irgendwelche Sachen, die nicht passen, die nicht gut sind, die Krankheiten machen, die in der Natur wieder aussortiert werden. Und alle diese Zuchtformen, über die wir reden, die gesamten extremen Zuchtformen bei Hunden, die würden in der Natur nicht lange überleben. Die würden sofort aussterben. Und ab und zu sind auch mal Sachen dabei, die für diese Tierart förderlich sind. Dass sie zum Beispiel größer wird oder einen anderen Farbschlag kriegen oder schneller im Laufen oder sowas. Das heißt, die allermeisten Varianten, die wir eingesetzt haben, um Rassehunde zu züchten, wären in der Natur aussortiert worden, weil sie gegen die Gesundheit sind. Ja? Das heißt, die Natur ist hier nicht ein Prinzip, was versucht, immer alles besser zu machen, sondern die Natur spielt mit ihren genetischen Möglichkeiten, sie würfelt und die Selektion da draußen, die böse Welt, die entscheidet darüber, was sich durchsetzt und was sich nicht durchsetzt. Und die böse Welt in der Natur haben wir in der Zucht ersetzt, durch den Menschen und der Mensch sagt, was sich durchsetzt oder nicht. Und wir haben besonders in den letzten Jahrzehnten Sachen ausgewählt, die wir schön fanden, die wir nützlich fanden, die in der Natur sicher aussortiert worden wäre, weil sie auf Kosten der Gesundheit geht, weil die Hunde kurzlebig werden, weil sie ganz viel Krebs kriegen, weil sie nicht mehr atmen können, weil sie Sonnenbrand kriegen und so weiter und so weiter. Und das lernen wir alles erst jetzt.
Also erstmal gut, dass Sie sagen, gerade als Wissenschaftler, dass Conny Defekte hat. Das finde ich schon mal gut. Das merke ich mir.
Darin ist das jetzt wissenschaftlich. Ich glaube, du bist nicht ausgenommen davon, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nein, er hat deinen Namen gesagt. Komm, stopp, okay. Er hat deinen Namen gesagt.
Ja, ich muss Sie enttäuschen.
Oh, verdammt.
Gucken Sie mal in den Spiegel.
Oh Gott, das ist auch schon eine harte Aussage. Ich lebe damit. Aber das erklärt ja auch, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass Straßenhunde, also Hunde, die wirklich ja selbstständig abseits von Menschen leben, viele Krankheiten und Defekte nicht haben, Herren, weil die eben ausselektiert werden, hart von der Natur, weil solche Defekte nicht überlebensfähig machen und auch dazu führen, dass diese Hunde halt aus dem Genpool genommen werden, sodass ja auch da sie beschreiben, man könnte ja auch vielleicht diese Hunde einkreuzen in andere Hunde, um da Defekte auszugleichen.
Ja, das ist theoretisch sicher richtig. Also wir sagen immer Straßenhunde, also bei Wildhunden. Ja, wir wissen also 3/4, 4/5 aller Hunde der Welt sind Wildhunde. Die haben noch nie was mit Menschen zu tun gehabt. Und da finden Sie keine Mops-ähnlichen Hunde. Da finden Sie keine Hunde, die 100 Kilo wiegen. Da finden Sie keine Mörlhunde, keine Schecken. Die werden alle aussortiert, weil die ungesund sind und weil die in der harten Natur draußen nicht überleben könnten. Das heißt, wenn es nur auf die Gesundheit ginge, wäre es eine tolle Idee, dass wir diese Hunde ab und zu mal einkreuzen. Genau solche Wildhunde könnte man super benutzen, um die Gesundheit von unseren extrem gezüchteten Rassenhunden, also ich rede jetzt über Mops und die ganz großen und die ganz kleinen und so weiter, zu verbessern. Man darf aber nicht vergessen, ein Hund wird ja durch sehr viel mehr ausgemacht als nur durch seine Gesundheit und sein Äußeres, nämlich jetzt kommen die Hundetrainer ins Feld, durch sein Wesen, durch sein Verhalten und vor allem auch durch seine Sozialisierbarkeit, das heißt seine Menschenfreundlichkeit, dass er sich in die Sozialgruppe integriert. Und das sind ganz wichtige Eigenschaften, die Sie bei den meisten dieser Wildhunde eigentlich vermissen. Die sind nicht domestiziert, wie wir heute sagen. Und diese fehlende Domestikation würde dazu führen, dass wenn Sie die in unsere Rassehunde einkreuzen, dann würde sich die nächste Generation sehr intensiv um ihre Tapeten, um ihre Zeitungen und ihre Kartoffel kümmern und würde nicht die Bohne irgendwie hören, wenn sie versuchen, den zu trainieren oder den zu erziehen. Ja?
Den Effekt haben wir schon, indem man den Wolf ja in eine Hunderasse einkreuzt oder versucht eingekreuzt hat und die Erfahrung zeigt ja, also ich hatte einige von denen im Training, dass das für die Leute sehr anstrengend wird. Also mit solchen Hundeartigen,
ja,
wenn die nur ein bisschen, ja, Anteil von Wolfram, ja, zu dem, was Sie ja gerade beschreiben, das ist eben genau die Vorteile, die wir durch die Domestikation haben, die Nachteile aber nachher nicht mehr aufwiegen. Also das kann sein. Ja.
Ich muss jetzt nochmal zurück zu meiner zweiten Frage kommen, die eigentlich ganz gut auch zu Ihrer Antwort gepasst hat. Sie kennen ja bestimmt dieses Experiment mit den Silberfüchsen, also wo man quasi gesagt hat, man hat ja sich heimlich in einer Pelztierfarm eingeschlichen und irgendwie vorgegeben, man möchte eine neue Farbe kreieren und hat aber heimlich die zahmsten Füchse miteinander verpaaren lassen. Und irgendwann haben sich die Hunde eben so verändert, dass die auf einmal tiefes Rutewedeln gezeigt haben, Ringelschwänze gehabt haben, verkürzte Schnauzen bekommen haben und ich glaube auch Scheckungen und so weiter. Ich meine, klar, da hat auch wieder der Mensch eingegriffen, aber ich frage mich trotzdem, also übrigens sind das ja auch Themen, die dann auch bei Hausschweinen und Rindern und so weiter vorkommen, also all diesen domestizierten Tieren. Es ist ja auch irgendwie absurd, dass, also es ist ja nicht zwingend vielleicht nur das Kindchenschema, das sich der Mensch wünscht, sondern eben auch irgendwas, was die Natur da macht, was ja offensichtlich eben auch dann bei anderen Tierarten entsteht.
Ja, das ist sehr umstritten in der Wissenschaft, ob das Domestikationseffekte sind. Mhm. Das wird auch manchmal von traditionellen Hardcore-Rassefans geäußert, dass sie sagen, naja, der Dackel mit seinen ganz kurzen Beinen, das ist ein Domestikationseffekt. Oder wie der Mops aussieht, das ist ein Domestikationseffekt. Das kann man so nicht sagen. Denn wir haben ja viele Hunde domestiziert, die eben nicht aussehen wie Mops, sondern die zum Beispiel eine besonders lange Nase haben oder sowas. Das heißt, alle diese Varianten sind ja Folge von menschlicher Zuchtauswahl und die Menschen haben sich dabei was gedacht. Oder anders, die haben einen Wunsch gehabt. Die hatten eine Zielvorstellung, welche Wünsche und Bedürfnisse der Hund erfüllen soll. Ob er jetzt Kindersatz sein soll oder Jagdpartner oder Windhund, Rennhund oder sowas oder ein Hütehund. Und alle diese Eigenschaften wurden durch die menschliche Zuchtauswahl quasi hervorgehoben. Und wir kennen zwar Effekte durch Domestikation, insbesondere auch beim Verhalten, dass also das Verhalten sehr stark quasi abgeflacht wird, vereinfacht wird und so weiter, dass soziales Verhalten übersteigert dargestellt wird. Es gibt klassische Domestikationsveränderungen, aber diese vielen Krankheitsneigungen und viele auch bestimmte Äußerlichkeiten, die den Menschen so gefallen, als Nebenwirkungen oder reine Domestikationserscheinungen abzutun, das ist heute in der Wissenschaft absolut unakzeptiert.
Also wenn ich das irgendwie so ein bisschen für mich zusammenfasse, ist eigentlich vieles davon, was Sie sagen, spricht dafür, seriösen Tierschutz zu unterstützen, weil das ja sehr wohl sehr durchgemischte Hunde sind, die im Idealfall natürlich auch eben die Möglichkeit haben, schon halbwegs gesellschaftstauglich zu sein oder natürlich wie jeden Hund natürlich über Erziehung erlangen können. Wie ist denn Ihre Meinung dazu?
Sie meinen jetzt Hunde aus dem Tierschutz,
ja,
das ist ja nun ein weites Spektrum, da muss man manchmal ein bisschen genauer hinsehen. Der Begriff Hunde aus dem Tierschutz wird ja heute leider auch missbraucht für Welpenmühlenproduzenten in irgendwelchen anderen Ländern, die dann als am Strand gefunden bei uns verkauft werden und so weiter, die tatsächlich aber aus solchen ganz bitteren Welpenmühlen stammen. Da muss man also genau hingucken, wo die wirklich herkommen. Und wir wissen auch, dass in vielen, ja besonders osteuropäischen Ländern, das wissen wir alle, ganz besonders schlimme Hundezuchten stattfinden und das schlimmste Ding sowas produziert wird, die auch genetisch häufig nicht in Ordnung sind. Prinzipiell ist der Gedanke aber richtig, dass wenn wir einen Hund, der sich lange Zeit über viele Generationen auf der Straße behaupten musste, in der Wildnis behaupten musste, dass dort sehr viel gesündere Gene zu erwarten sind. Und die sind natürlich, je nachdem wie nah sie am Menschen sind, es gibt ja auch solche Populationen, die immer auch in menschlicher Nachbarschaft, sagen wir mal, gelebt haben, die auch mit Menschen umgehen können. Solche Hunde haben ein ganz großes Potenzial, unsere vielfach krank gezüchteten Rassehunde aufzufrischen genetisch. Deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, dass wenn man solche Hunderassen miteinander verpaart, also Hybridzuchten macht, diese Heterosis-Effekte ausnutzt, dass man dann eben möglichst nicht zwei reinrassige Hunde miteinander verpaart, sondern dass man sich gerne zum Auffrischen solcher Rassen auch mal gesunde, genetisch gesunde Hunde aus genau solchen Umfelden holt. Also dann muss ja kein Wildhund sein mit seiner extremen mangelnden Domestikation, sondern auch Hunde sein, die aus sehr naturnahen Lebensräumen stammen, die aber trotzdem schon eine gewisse Domestikation haben. Denn ich sage nochmal, der Hund besteht ja nicht nur aus Gesundheit, aus Äußerlichkeit, sondern das Verhalten und seine Sozialisierbarkeit sind eine der Schlüssel Werte die Hunde uns gegenüber darbieten, warum wir sie so lieben und warum wir auch so gut mit ihnen auskommen. Und diese Domestikation und das Verhalten und das Wesen der Hunde sind ja am Ende des Tages über ein ganzes Hundesleben oft viel wichtiger noch als sein Aussehen und vielleicht auch seine Gesundheit. Aber Gesundheit, wir leben halt in Zeiten der Umdenken und Gesundheit ist das Thema eigentlich der Gegenwart.
Sind Sie optimistisch, dass die Situation der Qualzucht beim Hund verbessern wird?
Ich bin optimistisch, weil wir im Moment in Deutschland und auch in anderen, insbesondere europäischen Ländern, den Beginn eines Umdenkens spüren, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Gesetzgebung und bei den Behörden. Man muss das mal so ein bisschen trennen. Ich bin kein Freund von Gesetzen und alles zu verbieten. Ich mag eigentlich die Idee, dass mir gut informierte Bürger eine eigene Entscheidung treffen lässt. Deswegen mag ich gerne die Aufklärung in der Gesellschaft, die Aufklärung von Hundebesitzern und von Hundekäufern und dass man die Leute erstmal aufklärt über das, was sie da kaufen und sie dann eine bewusste Entscheidung treffen lässt. Das ist mir am liebsten. Jetzt gibt es aber auch Leute, die sich nicht aufklären lassen wollen oder die aufgrund ihrer super traditionellen und überkommenen Weltbilder oder vielleicht aus finanziellen Interessen, weil sie damit Geld verdienen und so weiter, das eben gar nicht annehmen. Und das ist ein bisschen wie im Wilden Westen. Ja, da gibt es die Guten und da gibt es die Statisten und da gibt es die Schurken. Und die Schurken sind die, die sich einfach nicht an die Regeln halten und denen das Wohl von anderen völlig egal ist. In dem Fall auch denen das Wohl der Hunde völlig egal ist. Und für die Schurken gibt es im Wilden Westen den Sheriff. Und das ist auch bei uns so, für die, die einfach nicht wollen und die sich nicht belehren lassen und eindeutig gegen unsere Tierschutzethik verstoßen, für die müssen dann neue Gesetze geschrieben werden, so wie jetzt das Tierschutzgesetz, die dann auch von den Behörden wirklich zu 100% umgesetzt werden, was wir eben nicht gesehen haben in den letzten 10 Jahren. Ja, in Deutschland wird das Tierschutzgesetz, was wir schon seit 10 Jahren vom Grundsatz so haben, seit 10 Jahren nicht umgesetzt.
Das ist leider auch ein Problem in Österreich. Wir machen das auch nicht besser. Wir haben ein sehr tolles Tierschutzgesetz, aber die Tatsache allein, dass es da drin steht, führt leider nicht zur Exekution in vielen Fällen.
Ja, da muss man den Behörden ordentlich auf die Finger hauen.
Auf jeden Fall, ja.
Was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern, die sich selber als Stundis bezeichnen, so als Tipp geben zum Thema Qualzucht? Was können wir leisten? Also ich selber bin prominentes Opfer. Mein allererster Hund damals war ein Mops. Und zwar so richtig defekt gezüchtet. Ja. Ich hatte aber keine Ahnung. Und ich glaube, mit dem Wissen von heute hätte ich damals bewusst mich gegen ein Hund, also ein Mops leider entschieden aus so einer Zucht. Also, aber was
kann man so tun? Sie haben die Frage selbst schon beantwortet. Es geht über Aufklärung, es geht über Bewusstsein und wir haben auch schon damals über die pelztragenden Damen der Gesellschaft gesprochen, die Sie heute nicht mehr finden. Heute finden Sie keine pelztragenden Damen mehr, weil ein Umdenken stattgefunden hat. Und dieses Umdenken, dieser Pet-Turn, der muss in der Gesellschaft ankommen. Und ich sage nochmal, ich bin kein Freund von Gesetzen oder von irgendwelchen rechtlichen Umsetzungen. Ich mag gerne die Leute aufklären, ich mag die Leute informieren über das, was wir heute genau wissen. Und wir wissen in der Wissenschaft in den letzten Jahren sehr viel mehr als früher, weil die genetischen Untersuchungen und die Erbgutanalysen so schnell und so billig geworden sind und weil es so viele Gentests gibt. Und wir müssen diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, das ist auch eine Aufgabe für die Wissenschaft, in die Gesellschaft bringen, in die Hundefreunde, in die Hundekäufer. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wenn wir, was wir heute alles wissen, effektiv in die Gesellschaft bringen, dass dann ein Umdenken in der Hunde-Community von selbst entsteht und dass dann auch die unverbesserlichen, altvorderen Supertraditionalisten irgendwann umdenken werden. Und um diesen Pet-Turn in der Gesellschaft zu erreichen, habe ich eben auch dieses Buch Die geschundenen Gefährten geschrieben. Für alle leicht lesbar und wir haben bei uns in Berlin Tierarztpraxen, die haben sich gleich 100 Stück von dem Buch gekauft, legen die unter den Tresen und wenn dann einer kommt und sagt, Mensch, Herr Doktor, was kann ich mir denn überhaupt noch für einen Hund kaufen? Dann sagt mir der Tierarzt, dann drückt er ihm als erstes das Buch Die geschundenen Gefährten in die Hand. Das ist für den nämlich, das hat der Tierarzt dann bezahlt. Er sagt, das ist viel billiger, wenn er den jetzt ordentlich aufklärt und dass Leute sich erstmal gut informieren, bevor sie sich einen Hund kaufen, bevor die dann lebenslang später in der Praxis sind und wahnsinnig viel Geld investieren müssen, vielleicht sogar nicht mal krankenversichert sind und dann möglicherweise über die Lebenszeit dieses Hundes Kosten haben, die vielleicht einem Kleinwagen oder einem Mittelklassewagen entstehen. Das wäre alles vermeidbar gewesen, auch das Hundeleid, auch die ganze Pflegeaufwand, wenn man sich vor dem Kauf eines Hundes gut informiert hätte.
Schön. Gibt es seriöse Quellen, auf die Hunde, potenzielle Hundekäufer oder Leute, die Hund wollen, zurückgreifen können zum Thema jetzt Defekt oder Qualzucht, muss ich sagen, die sich bitte einmal durchlesen oder da gucken, um dann zu entscheiden, will ich das wirklich? Also will ich wirklich einen Hund aus so einer Zucht holen oder aus so einer Rasse? Gibt es da irgendeine Form?
Ja, es gibt verschiedene Quellen. Man muss nur aufpassen, denn gerade wenn man im Internet viel rumsucht, findet man im Internet auch viel Falschdarstellungen oder verschwiegene Sachen, je nachdem, wenn also dort Eigeninteressen dominieren, dass Leute also Hunde verkaufen wollen oder Traditionszüchter da vorliegen. Da muss man immer aufpassen. Ich will nicht sagen, dass da immer alles falsch ist, aber da wird auch viel verschwiegen. Ja, wenn Sie sich zum Beispiel die Homepage der Dackelleute angucken und da steht auch was Gesundheitliches und das geht dann los mit Ektoparasiten und Flöhen und wie man impft und so weiter, aber da finden Sie nichts über die Kernprobleme der Dackelgesundheit auf genetischer Grundlage. Nichts. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass bei vielen der traditionellen Zuchtverbände dort keine saubere Aufklärung über die genetischen Belastungen, über diese starken Krankheitsneigungen erfolgt. Da wird auch wenig Forschung betrieben, da wird auch wenig Diagnostik betrieben, da wird auch kein Status quo erhoben. Das gilt nicht für alle, aber das gilt eben für einen Teil. Also, es gibt eine ganze Reihe von guten und seriösen Quellen. Zunächst empfehle ich mal die Homepage QEN, Q-U-E-N, das heißt Qualzucht-evidenzbasiertes Netzwerk. Finden Sie ganz leicht im Internet. Sie suchen einfach Quen und Hunde, Q-U-E-N, und dann finden Sie das ganz schnell. Und da finden Sie ganz tolle Informationen. Da werden auch keine Rassen schlecht gemacht, sondern es geht immer nur um die Kritik an schlechten Merkmalen, an Merkmalen, die quasi mit Krankheiten einhergehen. Ja? Niemand will die Rassen abschaffen, aber wir wollen Merkmale abschaffen, die zu schweren Krankheiten und lebensbelastenden Situationen führen. Und dazu gibt es auch eine ganze Reihe anderer guter Homepages, die ich auch alle in meinem Buch Geschundene Gefährten am Ende gelistet habe. Also am Ende des Buches finden Sie eine ganz lange Liste von sehr seriösen Quellen, wo jeder nachlesen kann über seine Lieblingsrasse, was dort für Krankheitsneigungen vorliegen, welche Gentests man durchführen kann und wie man noch gesunde Hunde aus dieser Rasse auswählen kann. Es gibt auch tolle Homepages, zum Beispiel dogbreedhealth.com. Da kann man für jede seine Lieblingsrasse die Sachen. Und wer es ganz einfach haben will, der guckt einfach bei Wikipedia nach. Denn bei den Wikipedia-Einträgen zu den meisten Hunderassen steht im unteren Bereich auch etwas über Gesundheitliches. Und da kann man wunderbar schauen, machen Sie das mal beim deutschen Schäferhund, machen Sie das mal beim Dalmatiner. Und da werden Sie sich wunderbar informieren können über die Kernprobleme in den jeweiligen Rassen. Die sind aber oft nicht vollständig. Das heißt, Sie dürfen davon ausgehen, dass die allermeisten Hunderassen mit sehr viel mehr genetisch bedingten Erkrankungen, also Erbkrankheiten, belastet sind, als Sie bei Wikipedia finden. Wikipedia ist aber schnell zu finden. Das ist erstmal kurz, ist ein toller Einstieg. Und dann empfehle ich sehr viele andere Quellen, die eben sehr viel tiefer und genauer und umfangreicher die einzelnen Belastungen der Rassen durchaus informieren. Also wir haben eigentlich kein Forschungsproblem, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben nur ein Aufklärungsproblem. Und diese wissenschaftlichen Informationen sind ja zu finden, die sind da. Man muss nur wissen, wo, und auch den seriösen Quellen vertrauen und nicht irgendwas lesen, was man irgendwo auf Social Media gepostet, gefunden hat, was von interessensgetriebenen Leuten dort hinterlassen wurde.
Super. Ich glaube, wir werden das alles nochmal in den Shownotes verlinken, und weil es mir halt auch noch so eine Herzensangelegenheit ist, natürlich auch nochmal dort beschreiben, was einen seriösen Tierschutzverein ausmacht und welche Kriterien und Merkmale dahinter stehen. Das finde ich auch nochmal besonders wichtig, weil das in meinen Augen durchaus auch eine wichtige Option ist, die man nicht unerwähnt lassen sollte. Ja. Wir werden natürlich auch Ihr Buch dort verlinken, und zum Abschluss müssen wir ganz kurz nochmal das Thema Hundekrankenversicherungen ansprechen. Sie haben dem Thema ja ein eigenes Kapitel gewidmet, und vielleicht können Sie da auch nochmal halbwegs kurz gehalten Ihre Meinung dazu sagen, weil das ganz viele unserer HörerInnen interessiert.
Ja, Hundekrankenversicherungen sind ganz wichtig, alle Tierkrankenversicherungen. Das gilt auch für Pferde und so weiter. Aber reden wir über Hunde, ganz wichtig. Vor 5-6 Jahren waren bei uns in Deutschland bloß 5% der Hunde krankenversichert. Der Trend steigt aber stark. In anderen Ländern, England, Skandinavien, sind 60, 70, 80% der Hunde krankenversichert. Warum? Weil im Falle von schlimmen Operationen, Unfällen und so weiter einfach das eigene Portemonnaie nicht mehr zwischen der Hundegesundheit und dem eigenen Gewissen steht. Das heißt, es sichert im Wesentlichen die Gesundheit des Hundes ab für den Fall, dass teure Behandlungen aufkommen. Und diese teuren Behandlungen kommen insbesondere bei vielen reinrassig gezüchteten oder krankgezüchteten Hunderassen auf. Und wenn man da mal genauer hinschaut, kann man auch von den Beiträgen für die Krankenversicherungen viel lernen und auch sehr schön in die Zukunft schauen. Denn die Beiträge der Krankenversicherungen richten sich nach sogenannten Risikogruppen. Das ist ähnlich wie bei Autohaftpflichtversicherungen. Ja? Also wenn Sie einen kleinen Fiat versichern oder einen großen Lamborghini oder einen teuren Rennwagen versichern, dann sehen Sie sehr unterschiedliche Beiträge für diese Versicherungen. Das Gleiche sehen wir auch bei den Hundeversicherungen. Wenn wir eine Krankenversicherung für einen Mops oder eine französische Bulldogge abschließen, dann sind die Höhen dieser Krankenversicherung um ein Vielfaches höher als eine Krankenversicherung für einen kleinen oder mittelgroßen Mischling, die in der Regel so als die gesündesten gelten und am wenigsten medizinische Kosten über das Leben produzieren werden. Ja, wie viel kostet denn Tierarztbehandlung über ein Hundeleben? Dafür gibt es heute ganz gute Zahlen. Wenn Sie einen einigermaßen gesunden Hund haben, vielleicht einen kleinen oder mittelgroßen Mischlingshund, das sind meist so die robustesten, die am wenigsten Kosten produzieren, dann reden wir über ganz wenig 1.000 Euro, 1.000, 2.000, 3.000 Euro, Hunde, also Tierarztkosten lebenslang. Wenn wir aber über diese krankgezüchteten Rassen reden, dann reden wir über viele zigtausend Euro, die diese Hunde an Tierarztkosten voraussehbar über ihre Lebenszeit produzieren werden. Das sind je nach Rasse und je nach aufgetretenen Problemen 20, 30, 40, 50.000 Euro, die auftreten können, wenn Sie so einen Hund lebenslang behandeln müssen. Und interessanterweise erlauben es diese Prämiengestaltungen der Krankenversicherungen, das vorherzusehen. Und wenn mich Leute fragen, welchen Hund soll ich mir denn kaufen, dann sage ich immer, dann schick doch die Rasse mal über die Angebote der Tierkrankenversicherungen. Sie können nämlich online bei den allermeisten Tierkrankenversicherungen selbst einen imaginären Hund einfach mal durchs System schicken und sagen, was kostet denn ein 3 Monate alter weiblicher Hund mit Namen Lilly? Und jetzt machen Sie mal 5 oder 6 verschiedene Rassen und jagen den da mal durchs System. Und da werden Sie enorme Unterschiede in den Prämienhöhen für die verschiedenen Rassen finden. Und zwar deswegen, weil diese Hunde voraussehbar auch sehr unterschiedliche Tierarztkosten über die Lebenszeit generiert. Es gibt auch andersrum Tierkrankenversicherungen, die sind ja viel günstiger. Die machen es vielleicht für ein Fünftel oder für ein Zehntel. Die können deswegen billige Preise anbieten. Da muss man sehr genau hingucken, weil die häufig rassespezifische Erkrankungen ausschließen. Das heißt, die sagen, ja, ich versichere Ihren Mops für ein Zehntel von dem, was die anderen Versicherungen wollen, aber ich nehme aus den Versicherungsleistungen alles aus, was mit Atemwegserkrankungen zu tun hat, was mit Augenkrankheiten zu tun hat, was mit Rücken zu tun hat, was mit Hüfte zu tun hat und was mit Haut zu tun hat. Damit lassen diese Versicherungen erkennen, dass bei solchen Rassen genau diese Erkrankungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit später auftreten werden und hohe Kosten verursachen werden. Und weil ein Teil dieser Krankenversicherungen die rassespezifischen Erkrankungen aus ihrem Leistungsspektrum rausnehmen, können sie sehr viel günstiger sein. Das heißt aber nicht, dass später der Patientenbesitzer dadurch entlastet wird, ganz im Gegenteil. Denn diese Kosten werden auf die Hundebesitzer zukommen und die müssen sie dann selber zahlen.
Ich glaube, das kann man nicht schöner zusammenfassen.
Sehr gut. Ja, aber auch gut. Ist Semmelt krankenversichert? Habe ich das schon gefragt?
Ja, also ich habe mich tatsächlich nach längerer Überlegung dazu entschieden, das zu tun. Ich finde aber trotzdem, dass es im Einzelfall so ein bisschen zu entscheiden ist, weil ich doch bei ihr jetzt in Bezug auf ihre Herkunft, ihr Mischlingsdasein und ihr Gewicht und so weiter, ein relativ geringes Risiko habe. Und ich sage jetzt mal im Ernstfall auch ein paar finanzielle Rücklagen hätte. Das ist ja natürlich auch einfach eine Überlegung, die man damit anstellen soll. Aber weil ich halt so im Thema bin und wir das ja auch zwischendurch bewerben, finde ich natürlich auch wichtig, da dann dahinter zu stehen, auf jeden Fall. Ja.
Ja, ich bin auch Fan Krankenversicherung. Also wenn das möglich ist, sehr früh machen und dann genau schauen, dass es auch eine Versicherung ist, die jetzt nicht das ausklammert, weil dann bräuchte ich ja gar nicht. Ne? Wir haben das ja auch für Charlie, unseren Shepherd, auch eine Krankenversicherung abgeschlossen. Und ich würde das wirklich empfehlen. Ich würde das echt empfehlen. Und was Sie gerade sagen, ist ja ein guter Hinweis, wenn die was ausschließen, okay, das könnten Krankheiten sein, die diese Rasse bekommt, brauche ich die. Also das ist eigentlich ein gutes Tool, ne, um auch das negativ rauszufinden.
Ja, also ich sag mal, die Krankenversicherer verstehen eigentlich nicht viel von Tiermedizin, aber wahnsinnig viel von Zahlen. Ja, und das ist viel belastbarer häufig und viel ehrlicher, weil die nämlich über die letzten Jahrzehnten auch festgestellt haben, dass eben Mops und eine Frenchie oder eine 100 Kilo Bernardiner so wahnsinnig viel Kosten hervorruft. Ja, das waren jetzt Beispiele, ich weiß es nicht genau, aber dass genau diese sehr krankgezüchteten Hunderassen eben so wahnsinnig hohe Kosten hervorrufen, die einer bezahlen muss am Ende. Und es geht ja verdammt nochmal nicht nur um die Kosten, es geht um den Pflegeaufwand und es geht am Ende des Tages auch um das Leiden und die Schmerzen und die Qualen der Hunde.
So ist es. Ja, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses tolle, erhellende Gespräch.
Ja, ich habe zu danken. Herzlichen Dank. War toll.
Wie gesagt, nochmal eine große Empfehlung. Ihr Buch Geschundene Gefährten. Wir verlinken das in den Shownotes. Und ja, ich würde sagen, hoffentlich bis bald mal wieder.
Ja, gerne, bis bald.
Danke.
Ich hoffe auch, dass ich Sie mal live irgendwo kennenlernen kann, weil dann können wir vielleicht noch einige Fragen klären, die wir heute nicht
geschafft haben. Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Da können wir aber über die individuellen genetischen Defekte suchen. Auch meine eigenen.
Also, das wird spannend. Schauen wir mal.
Dankeschön. Tschüss. Danke.
Ich danke.
Diese Hundestunde wurde präsentiert von Tractiv. Mit dem Tractiv GPS Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractiv App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode Hundestunde -30% auf deinen GPS Tracker unter www.tractiv.com.